Herzlich willkommen zum Online-Kongress Medizin der Erde. Mein Name ist Christel Ströbel und ich habe heute zu Gast die Dorothea Hamm. Sie war 25 Jahre selbstständige Apothekerin in Karlsruhe, Fachgebiet Beratung in Homöopathie, Phytotherapie und Aromatherapie und Dozentin an der Universität Freiburg im Fachbereich Pharmazie, alternative Heilmethoden und Aromatherapie. Seit 2014 ist sie in der Weiterbildung tätig und hier auch hauptsächlich ätherische Öle bei der Firma Primavera. Ganz herzlich willkommen, liebe Dorle.
Liebe Christel, vielen Dank für deine freundliche Einladung. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, wie wir das hinkriegen, wie wir das weitergeben können. Und die ätherischen Öle sind wirklich so mein Steckenpferd seit vielen Jahren. Seit ungefähr 30 Jahren beschäftige ich mich mit ätherischen Ölen. Bin eigentlich über eine Hebamme dazugekommen, die gesagt hat, Dorle, mach doch mal was. Ja. Und dann habe ich mal was gemacht damit und habe mich selbst sehr tief eingestiegen in die Chemie, in die Inhaltsstoffe, in die Wirkweisen der ätherischen Öle und bin jetzt gerade dabei, ein Buch zu schreiben über dieses Thema und hoffe, dass ich ganz viele Leute mit dem Aromavirus infizieren kann. Denn ich finde, die ätherischen Öle bringen uns sehr, sehr viel. Die bringen uns zum Teil eine ganz neue Sicht, eine ganz neue, viele neue Therapiemöglichkeiten. Soll ich erstmal was erzählen, wie ätherische gewonnen werden?
Genau, so mal so ein bisschen Basiswissen. Also die Unterschiede von naturreinen Ölen zu synthetischen Ölen. Also so, okay. Ich bin jetzt alle neugierig. Erzähl einfach mal.
Also einmal, die ätherischen Öle sind ein Teil der Phytotherapie, kann man sagen. Die Pflanzen bieten uns ganz viele Möglichkeiten, was wir mit ihnen machen können. Die einfachste Art ist, einen Tee zu kochen. Ein Tee, Wasser auf heißes Wasser, auf Pflanzen gießen oder auch kaltes Wasser, je nachdem. Da haben wir immer einen wässrigen Auszug. Das heißt, nur die wässrigen Inhaltsstoffe gehen in den Teeauszug über. Und nur die können wir verwenden. Dann gibt es die Möglichkeit einer Tinktur, die Phytotherapie. Bei einer Tinktur werden die Pflanzen in Alkohol eingelegt und wir haben die alkoholischen, also auch die fettlöslichen Bestandteile gehen oft in den Alkoholanteil über und es gehen auch größere Moleküle über. Das Dritte, was wir haben, ist, wir können Pflanzen direkt essen. Das können wir immer. Wir können die Brennnessel essen, den Löwenzahn. Und was wir auch noch machen können, die ätherischen Öle. Die ätherischen Öle werden meistens durch eine Wasserdampfdestillation gewonnen. Das heißt, die Pflanzen werden geerntet, gesammelt und da kommt es schon drauf an. Es gibt Sammlung, es gibt konventionellen Anbau, der wird ganz normal in der Landwirtschaft gemacht. Dann gibt es biologischen Anbau, das nennt man kontrolliert biologischer Anbau, wird bei den Pflanzen abgekürzt mit KBA. Dann gibt es den Demeter-Anbau oder es gibt die Wildsammlung. Und immer dann werden die Pflanzen gesammelt, werden in einen großen Alambik reingepackt, oft fest gepresst. Dann, das wird auch oft direkt im Feld gemacht, in der Felddestille, so nennt sich das. Dann wird heißer Wasserdampf durch Pflanzenmaterial geleitet. Das heißt, also es muss unten drunter eine Heizquelle sein, ist im Feld oft wirklich ganz einfach ein Holz. Bei Häusern dabei kann es auch Gas sein oder Strom. Es wird also das Wasser erhitzt. Und der heiße Wasserdampf geht durch das Pflanzengut durch und nimmt die ätherischen Öle mit. Das heißt, es können aber nur kleine Moleküle mitgerissen werden. Größere Wirkstoffe gehen nicht in das ätherische Öl über. Und dann, wenn der Wasserdampf wird dann kondensiert und wird wieder abgekühlt und dann kommt einmal das ätherische Öl, das schwimmt oben auf dem Wasserdampf, auf dem Wasser drauf und das, was kondensiert wird unten, das Wasser ist eigentlich ein Abfallprodukt. Es ist aber letzten Endes nicht ein Abfallprodukt, sondern es ist das Hydrolat, das wir auch sehr gut verwenden können, weil es eine sehr sanfte Form der Aromatherapie ist. Das, was obendrauf ist, was die ätherischen Öle sind meistens leichter und schwimmen obendrauf. Die werden dann abgetrennt von dem Wasser. Das macht man bei den Felddestillen in einer sogenannten Florentiner Flasche. Das heißt, der obere Ablauf, da ist, da kommt das ätherische Öl raus und unten aus der Kanne kommt das Hydrolat raus, das manchmal weggeworfen wird, in die Wiese fließt oder es wird auch gesammelt. So, und dieses ätherische Öl wird dann verwendet für unsere Zwecke. Das ist die eine Art, wie man ätherisches Öl gewinnt. Die andere Art, das ist etwas, was man meistens bei den Zitrusölen macht. Da wird die Schale ausgepresst. Das heißt, ganz früher wurden die Früchte ausgehöhlt, weil die Orangen oder Zitronen wurden innen ausgehöhlt und die Schale hat man ausgepresst über einem Schwamm auf einem Eimer. Und da ist es dann gefiltert reingelaufen. Das ist natürlich sehr umständlich, macht man heute nicht mehr. Heute wird es in großen Maschinen abgeraspelt und dann mit Wasser das ätherische Öl abgespült und wieder getrennt. Das ist die sogenannte Extraktion, die macht man bei Zitrusfrüchten. Und dann gibt es noch die dritte Art, wie man ätherische Öle gewinnt. Das ist die sogenannte Enfleurage. Da werden kostbare Blüten auf Fett aufgelegt. Man wechselt die jeden Tag, solange die Ernte ist. Das heißt, bei der Tuberose macht man das so oder auch bei anderen, bei Jasmin. Die Blüten werden aufgelegt auf das Fett. Jeden Tag kommen neue Blüten drauf. Dadurch reichert sich das ätherische Öl im Fett an und dann wird hinterher das Fett destilliert. Das ist, macht man bei kostbaren. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, das macht man bei der Rose. Rose ist ein ganz kostbares ätherisches Öl. Da werden die Rosenblütenblätter in Wasser reingelegt, also ja nicht gepresst, sondern die schwimmen da drin und dann wird das Ganze destilliert und was dann wieder abdestilliert wird und kondensiert, das ist das kostbare Rosenöl. Und Rosenöl ist sehr kostbar, man braucht ungefähr 5000 Kilogramm Blüten, um ein Kilo Rosenöl zu gewinnen. Und Rosenöl wird nur einmal im Jahr im Mai gewonnen, ungefähr 4 Wochen lang, da blüht die Rose und dann haben die Bauern Zeit, die Rosenblüten zu ernten und es ist morgen oft ein Wettlauf mit der Zeit. Bevor die Sonne zu heiß scheint, muss man die kostbaren Blüten ernten, denn wenn es zu heiß wird, verdampft das ätherische Öl in die Luft und wir haben es nicht mehr in den Blüten. So, also das sind die Arten.
Vorstellen, Entschuldigung, die Unterbrechung, 5000 Kilo Rosenblüten. Das ist ja eine unfassliche Menge, weil eine Rosenblüte, die kann ja nicht mal mit der Feinwaage richtig wiegen.
Richtig, also das ist eine Riesenmenge, die man dann sammelt. Ich habe einmal an einem Morgen 25 Kilo Rosenblüten geerntet. Da war ich aber beschäftigt von 6 Uhr morgens bis 9 oder 10. Und an dem Tag hat es geregnet. Da waren die Rosenblüten schwerer. Das heißt, ich hatte es leichter, so viel zu sammeln. Ansonsten habe ich einmal erlebt, dass ein ganzes Dorf in der Türkei morgens geerntet hat. Und wir waren 20 Helfer aus Deutschland, die dabei waren, weil wir einfach die Rosenernte kennenlernen wollten. Und die Ernte von dem ganzen Dorf waren gerade mal, was an diesem Morgen destilliert wurde, 10 Milliliter. Also eine ganz kleine Menge. Es ist wirklich sehr kostbar und dann muss man sich klar machen, wie kostbar dieses Öl ist.
Ja.
Und sieht man aber auch, wie kräftig das ist. Die ätherischen Öle sind oft die geballte Kraft der Pflanzen. Das heißt, mit einem Tropfen kann ich ganz viel erreichen. Ein Tropfen Öl ist oft so viel, entspricht der Menge von 200 Tassen Tee. Das heißt also, ich muss sehr vorsichtig damit umgehen, mit den ätherischen Ölen. Und deshalb muss man auch ein bisschen was dazu wissen, denn weniger ist mehr. Also immer die ätherischen Öle geringer dosieren. Wenn da steht 1 bis 3 Tropfen in einem Rezept, dann reicht meistens ein Tropfen. Und jetzt komme ich noch zu der Frage, was unterscheidet die ätherischen Öle von den guten, wir nennen sie genuine ätherische Öle, von den synthetischen Düften? Es ist so, die Pflanze, die macht es immer richtig. Und wenn die Pflanze ein ätherisches Öl produziert, dann produziert sie immer eine bestimmte Form. Es ist so, ich muss ein klein bisschen in die Chemie reingehen. Die ätherischen Öle sind ja chemische Substanzen da drin. Und die haben verschiedene, ja, wie soll man sagen, Isomere, also verschiedene chemische Formen. Und wenn man einen synthetischen Duft macht, dann macht man immer einen Duft, der hundertprozentig gleich ist. Das heißt, in einem synthetischen Rosenöl haben wir vielleicht 10 Bestandteile. In einem echten Rosenöl haben wir ungefähr 500 Bestandteile. Also ganz viel unterschiedliche. Beides riecht nach Rose. Und jetzt kommt was dazu, zu der Wirkweise. Viele ätherische Öle im Körper wirken an bestimmten Rezeptoren. Das heißt, sie gehen an bestimmte Punkte, an bestimmte Andockstellen im Körper dran und bewirken dann etwas. Sie gehen an einen Rezeptor, dann öffnet sich ein Ionenkanal und es passiert irgendwas im Körper. Und das können nur die echt ätherischen Öle. Die synthetischen Öle haben nämlich immer, man sagt, die sogenannte links- und rechtsdrehende Form einer Substanz drin. Das heißt, nur die Hälfte kann an diesem Rezeptor andocken. Das ist mit ein Grund, weshalb wir bei synthetischen Ölen oft Kopfweh kriegen und auch sagen, wir tragen die nicht. Und die guten, und man braucht die doppelte Menge. Und die guten, die sogenannten genuinen Ölen, genuin heißt so, wie das Öl gewachsen ist in der Pflanze, die vertragen wir meistens besser und wir brauchen davon auch weniger. Und das ist auch so ein gewisser Unterschied. Und besten ist es natürlich die Öle aus kontrolliert biologischem Anbau oder aus der Wildsammlung, denn die haben auch keine Pestizide. Und gerade bei den Zitrusölen ist es sehr wichtig, da lagern sich die Pestizide in der Schale ab. Und da ist es wichtig, dass wir Öle aus kontrolliert biologischem Anbau verwenden, denn sonst bei den normalen haben wir einfach in den Schalen relativ viel Pestizide, die uns nicht gut tun. So. Das war jetzt mal so was ganz kurz über den Unterschied auch zwischen synthetisch und natürlich. Wäre jetzt vielleicht noch wichtig, etwas über die Haltbarkeit zu wissen oder wie man ein gutes ätherisches Öl erkennt. Man kann ein gutes ätherisches Öl zum Teil erkennen an der Beschriftung, am Etikett auf der Flasche. Da sollte nämlich immer draufstehen, welche botanische Pflanze dahinter steht. Dann aus welchem Teil das von der Pflanze destilliert wurde, weil wir können bei manchen Pflanzen ein Öl machen aus der Wurzel oder aus den Früchten. Gerade bei den Zitrusölen ist es so, wir können ein Öl machen aus der Schale oder wir können ein Öl machen aus den Blättern oder den Triebspitzen oder aus den Blüten. Und es ist logisch, eine Blüte von der Orange riecht zum Beispiel ganz anders wie die Schale. Ja. Und wir haben dann andere Inhaltsstoffe im ätherischen Öl aus der Blüte. Gerade bei der Orange, bei der Bitterorange ist es so, dann heißt das Öl aus der Blüte Neroli. Ein wunderbares Öl, was gegen ganz viele Bakterien und Viren hilft. Und das Öl aus der Schale, das heißt einfach Orange. Also von daher sind es unterschiedliche Öle, die wir aus einer Pflanze gewinnen. Aus dem Grund ist wichtig, dass draufsteht, aus welchem Pflanzenteil das gewonnen wird. Und dann ist noch wichtig, ist das Öl aus biologischem Anbau, ist es aus konventionellem Anbau oder ist es aus einer Wildsammlung? So, das waren so mal ein paar Grundbegriffe. Dann ist die Frage, wie wirkt ein ätherisches Öl? Ist das auch interessant?
Das ist auf jeden Fall interessant, weil du hast es vorhin auch so erklärt mit den Rezeptoren, wo es andockt. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen vertiefen, was du damit meinst.
Also es ist so, ätherische Öle wirken erstmal über die Haut. Da das kleine Moleküle sind, gehen die recht gut in die Haut rein. Ungefähr 10% der ätherischen Öle wird über die Haut resorbiert. Aber muss man aufpassen, nicht alle, die wenigsten Öle können wir pur auf die Haut nehmen. Ein Lavendelöl können wir pur auf die Haut nehmen und das hat auch eine super gute Wirkung bei Verbrennungen, wenn es mal juckt, wenn man Insektenstich hat. Also Lavendelöl ist etwas, was man eigentlich auch immer zu Hause haben sollte, was bei mir immer in der Küche neben dem Herd steht, denn wenn ich mich verbrenne, kommt sofort ein Tropfen Lavendelöl drauf. Lavendelöl kann man auch nehmen für einen Wickel beim Husten oder wenn man sich mal nicht wohl fühlt, wenn man ein bisschen Angst hat, wenn man sich beruhigen möchte, wenn man schlafen möchte. Immer dann hilft Lavendelöl. Also das ist eins der ganz wenigen Öle, was man auf die Haut bringen kann. Ansonsten ist es so, dass man die ätherischen Öle immer in ein Medium auf die Haut bringt, also in ein Basisöl oder in eine Creme. Und da müssen wir schauen, dass das alles natürliche Grundlagen sind, keine mineralischen Bestandteile. Also keine Paraffine, keine Vaseline, sondern wenn es geht, ein Mandelöl, ein Jojobaöl, dann wird es gut über die Haut aufgenommen. Noch besser wird es in der Haut aufgenommen, wenn wir vorher Feuchtigkeit draufbringen. Und da sind die Hydrolate wieder super gut. Die sprüht man als erstes auf die Haut und dann oben drüber als Basisöl Mandelöl oder Jojobaöl oder Sesamöl, Haselnussöl oder auch mal, wenn man mehr eine Salbe möchte, eine Shea-Butter oder ein Kokosfett. Und da kann man die ätherischen Öle reinbringen. Üblicherweise macht man so 1-2% ätherisches Öl rein. Das heißt, in 50 Milliliter kann man so, in 100 Milliliter kann man so 20-30 Tropfen machen und in 50 Milliliter 10-15 Tropfen, dann sind wir in einer guten Dosierung. Und dann kann man sehr viel erreichen.
Also heißt jetzt einfach, wenn die Haut vorher befeuchtet wird, wenn ich jetzt kein Hydrolat habe, kann ich dann einfach meine Hände unter dem Wasserhahn kurz nass machen und einfach mal drüber gehen. Ja. Dann wird es besser aufgenommen.
Wird es besser aufgenommen. Feuchtigkeit auf der Haut ist, wird es besser aufgenommen von der Haut. Wenn die Haut warm ist, wird es auch besser aufgenommen. Und dann ist noch was, wenn die Haut sehr dünn ist, wird es auch wieder besser aufgenommen, wie wenn die Haut dick ist. Das heißt also, bei ganz kleinen Kindern müssen wir wieder vorsichtig sein. Da müssen wir in der Dosierung nochmal runternehmen und bei ganz alten Menschen auch wieder. Oder auch bei dünnhäutigen Menschen. Also das heißt, die Menschen, die Hautprobleme haben, wo die Haut entzündet ist, wo die Haut verletzt ist, weil sie meinetwegen Kratzspuren hat beim Neurodermitiker oder auch beim Menschen mit Psoriasis, da haben wir in der Dosierung wieder ein bisschen vorsichtiger sein. Das ist so. Wenn ich jetzt mal eine Stelle habe, wo ich einen dicken Bluterguss habe, dann kann ich auch mal direkt mit einer höheren Konzentration dran gehen. Und da bei Blutergüssen ist zum Beispiel die Immortelle wunderbar. Das ist ein ätherisches Öl. Immortelle heißt eigentlich die Unsterbliche. Ist ein krautiges Öl, riecht ein bisschen streng. Und da gibt's auch ein Hydrolat, was super gut hilft bei Blutergüssen. Das kann man auf die Haut sprühen und dann später ein ätherisches Öl drauf machen. Wenn es dann in der Haut aufgenommen ist, dann ist die Frage, wie geht's weiter? Mhm. Dann wird es je nachdem, kleine Moleküle landen auch manchmal im Fettgewebe, landen auch beim Riechen direkt im Gehirn, im limbischen System und landen dort einmal im Riechhirn und zum anderen aber auch im Erinnerungsbereich. Das heißt, Düfte sind immer mit Erinnerungen verbunden. Und das heißt, wenn ich jemand was Gutes tun möchte, dann muss ich ihn vorher auch fragen, magst du dieses Öl? Wenn jemand ein Öl nicht mag, weil es mit negativen Erinnerungen verbunden ist, dann kann ich dem nichts Gutes tun mit dem Duft. Düfte sind mit Erinnerungen verbunden und man merkt es ja auch oft, man riecht irgendwas und sagt, oh, das riecht so, wie es damals am Strand gerochen hat. Oder, oh, das riecht so, wie es damals bei der Großmutter in der Küche gerochen hat. Also es ist ganz klar, Erinnerungen sind mit Düften verbunden. Das ist so im Gehirn. Und aus diesem Grund müssen wir immer schauen, wenn wir jemanden behandeln wollen oder auch wenn wir uns selbst was Gutes tun wollen, ist der Duft passend für mich oder lehne ich den ab? Ein Duft, den ich ablehne, mit dem kann ich nichts Gutes anfangen. Wenn ich den nicht unbedingt brauche, weil es jetzt meinetwegen der Teebaum ist oder der Lavendel für Verbrennung, dann kann ich das unter Umständen auch mal austauschen durch ein anderes Öl oder ich kann es ein bisschen kaschieren, dass es anders riecht, dass ich es nicht mehr ganz so wahrnehme. Wenn die Öle dann im... Ja?
Also ich denke jetzt gerade so an Vanille zum Beispiel. Wenn ich irgendwo echte Vanille rieche, das ist für mich so ein Gefühl von... Ich fühle mich umarmt. Das ist so hat mit Geborgensein zu tun. Und es ist so warm. Es ist schon fast zimtlich, diese Vanille. Und dann noch die Verbindung mit Zimt dazu. Das hat jetzt nicht bei mir unbedingt mit Weihnachtsgebäck zu tun, aber das vermittelt mir eine unheimliche Wärme.
Ja, also das sind beides zwei Dinge, die durchaus auch klar sind. Vanille gibt das Gefühl von Geborgenheit, von Umhüllung. Und wir nehmen sehr oft in der Aromatherapie die Vanille bei Demenzpatienten, weil es die wieder etwas umhüllt und wieder aus ihrer Unruhe rausbringt und auch wie ein Tuch um sie rum wirkt und sie wieder in ihre innere Ruhe bringt. Und mir haben ganz viele Altenpflegerinnen berichtet, dass sie mit dem Tropfen Vanille im Flur oder auf dem Zimmer von unruhigen Patient, den wirklich wieder zur Ruhe bringen können und einfach wieder ins seelische Gleichgewicht bringen. Und das andere ist bei der...
Entschuldigung, das sind ja unfassliche Möglichkeiten, weil wenn ich denke, also ich kenne so aus dem näheren Umfeld, welche unfasslichen Medikamente demenzkranke Menschen bekommen, nur um ruhig gestellt zu werden. Und du erzählst jetzt mit dem ätherischen Öl der Vanille kann man eigentlich dasselbe, wenn nicht noch viel, viel mehr auf eine ganz natürliche Art und Weise erreichen.
Man kann es auf eine ganz natürliche Art und Weise erreichen. Und viele Altenpflegerinnen sagen mir, sie machen in den Gängen morgens einen anderen Duft wie am Abend. Dass die Menschen auch die in ihrem Kreislauf so aus dem Kreislauf gerissen sind, die nicht mehr wissen, wie der Tagesablauf geht, dass die morgens einen anregenden Duft haben, meinetwegen Spur von Rosen, Rosmarin oder eine Spur von Rosengeranie oder auch eine Zitrone, ein Grapefruit, die es ein bisschen anregt und am Abend etwas, was runterkommen lässt, das kann eine Vanille sein, das kann eine Tonka sein oder ein Lavendel auch mal oder eine Mischung davon, dass man den Tagesablauf wieder besser im Rhythmus hat. Und man kann den Menschen wirklich sehr viel helfen, ohne hier zu starken Medikamenten zu greifen. Wo die ätherischen Öle auch noch sehr gut helfen können, ist bei den resistenten Keimen oder was uns momentan so sehr beschäftigt, bei den Viren. Mhm. Bei den Viren gibt's kaum Medikamente, die wirklich eine Hilfe bringen. Da wissen wir noch ganz wenig. Wir wissen aber, dass ganz, ganz viele ätherische Öle antiviral wirken. Dass es also hilft, die zu verwenden, um die Viren abzuhalten. Da gehört das Lemongrass dazu, das ist Ravensara, das ist auch der Eukalyptus, das ist zum Teil die Zistrose. Wir lutschen ja auch die Zistrose als Bonbon oft, um Viren abzuhalten. Also wir können hier viel erreichen mit ätherischen Ölen, indem wir sie uns auf den Schal sprühen, wenn wir unterwegs sind, dass wir keine Keime weitergeben oder auch, dass keine Keime an uns rankommen. Oder auch einfach die Hände desinfizieren, dass wir uns selbst eine Händedesinfektion machen mit ätherischen Ölen. Die pflegt die Haut und hält Viren ab. Das ist immer das eine. Und das andere ist bei Keimen, da haben wir mittlerweile ein großes Potenzial. Wir haben in den Krankenhäusern eine große Anzahl an resistenten Keimen. Und diese resistenten Keime, an die gehen die Antibiotika nicht mehr dran. Und vor allem entstehen die oft in den Krankenhäusern. Und man nennt es sogenannte nosokomiale Keime. Und diese Krankenhauskeime, die sind vielfach resistent auf Antibiotika. Und jetzt gibt es was, das muss ich jetzt mal ganz einfach erklären. Man sagt bei den resistenten Keimen, die haben ein sogenanntes Quorum Sensing. Quorum Sensing kommt aus dem Lateinischen und aus dem Englischen und bedeutet eigentlich Abstimmung. Das heißt, die Keime unterhalten sich untereinander und stimmen ab, wie dicht ihre Populationsdichte ist, so heißt es wissenschaftlich. Einfach einfach ausgedrückt, die Keime kuscheln miteinander. Und wenn viele, viele Keime miteinander kuscheln, dann machen sie eine ganz dichte Hülle. Und diese dichte Hülle nennt man Biofilm. Und durch diese dichte Hülle können die Antibiotika nicht mehr eindringen. Und jetzt ist es so, dass die ätherischen Öle diese Kommunikation stören. Das heißt, die Bakterien können keine dichte Hülle mehr bilden. Die stehen vereinzelt da. Wenn sie vereinzelt dastehen, können die Antibiotika wieder eindringen und können wieder wirken. Insofern sind die ätherischen Öle, wenn man die zusätzlich nimmt, können resistente Bakterien wieder angegriffen werden von Antibiotika. Und das, finde ich, ist ein ganz großer Lichtblick für uns, dass wir einfach sagen, wir können in der Krankenpflege ätherische Öle verwenden, einmal in der Duftlampe, weil es schon über den Raum wirkt, zum anderen aber auch, wenn wir einen Patienten waschen mit ätherischen Ölen, ein Patient, der resistente Keime hat, können die Antibiotika wieder besser eindringen. Und das finde ich eine ganz tolle Aussicht.
Das ist ja eine ganz, ganz tolle Nachricht.
Ja, ich weiß,
also der Patient muss das dann auch gar nicht irgendwie einnehmen oder so, sondern auch hier reicht es, den Patienten mit zu waschen. Es wird über die Haut aufgenommen und dann hat man genau den Effekt, den du gerade eben beschrieben hast.
Ob das allein ausreicht, wissen wir noch nicht. Es gibt da wenig Studien drüber. Studien kosten immer Geld. Es gibt einige wissenschaftliche Berichte in vielen, vielen Ländern und die sind alle auf Englisch und die alle zu lesen ist furchtbar kompliziert für mich, sage ich mal so. Aber ich habe mich diesen Mal durch viele durchgequält und man kann ätherische Öle auch einnehmen. Das geht auch. Da muss man aber wissen, was man tut. Das soll nur ein erfahrener Aromatherapeut machen, also auch ein Arzt oder Therapeut, der sich damit auskennt. Denn es gibt Öle, die durchaus auch hautreizend sind, auch schleimhautreizend. Wenn wir an die Zimtrinde, wo du vorhin gesagt hast, du fühlst dich von der Zimt so umhüllt, das ist richtig. Und umwärmt, das ist auch richtig. Aber wenn ich eine Zimtrinde jetzt pur auf die Haut bringe, dann wird mir es ganz schön warm. Dann brennt es die Haut weg. Also da muss ich aufpassen, dass die Dosierung stimmt. Wenn ich das nur in einer sehr feinen Dosierung verwende, dann ist es okay. Aber wir haben wirklich eine große, große Möglichkeit. Wir können Öle auch, wenn wir es bewusst mit umgehen, können wir es auch einnehmen. Wir können sie in Kapseln einnehmen, wir können sie in Kapseln machen, wir können uns Zäpfchen mitmachen. Aber wir können auch über eine Einreibung viel erreichen, weil die ätherischen Öle durch die Haut durchgehen, mit einem guten Basismittel, also nie pur. Und wenn ich einen Bauch einreibe, kann ich den Darm erreichen. Wenn ich die Leber einreibe, kann ich die Leber erreichen unten drunter und kann die Leber stärken. Wenn ich Brust und Rücken einreibe, kann ich die Atemwege stärken, kann also auch hier etwas erreichen für die Atemwege. Wenn ich Kopfschmerzen habe, dann reibe ich mir oft hier die Schläfen ein. Ich kann über die Haut die ganzen Organe, die unten drunter liegen, gut erreichen, muss nur immer aufpassen auf die Dosierung, nicht zu hoch dosieren. Denkt dran, ein Tropfen ist so viel wie 200 Tassen Tee. Also immer gut verdünnen und ein gutes Basisöl verwenden. Keine mineralischen Öle, keine Paraffine. Und da muss man auch immer aufpassen, was man als Grundlage nimmt. Denn viele, viele Produkte haben mineralische Öle drin und die verschlacken unser Gewebe, die stören unser Bindegewebe. Die stören die Makrophagen, die zuständig sind für die Immunabwehr.
Jetzt habe ich noch geschwind eine Frage. Du hast vorhin gesagt, man kann das jetzt im Moment, wo Virus und Viren kursieren, auch aufsprühen. Wie mische ich das dann? Mische ich das einfach mit Wasser oder muss da noch irgendwas dazu?
Ich brauche immer, wenn ich ein ätherisches Öl verwende, einen Lösungsvermittler. Also wenn ich was in den Raum sprühen will, dann mache ich das so, dass ich das erst in ein paar Tropfen möglichst hochkonzentrierten Alkohol gebe.
Ich mache zur Zeit immer
90-90%, wenn es geht. Also da braucht man ja sehr hoch. Mhm. Da reicht oft ein paar Milliliter. Da löse ich die ätherischen Öle da rein. Dann gebe ich ein bisschen Wodka dazu oder einen einfachen Korn, also einen relativ preiswertigen Schnaps, den man kriegt, der nach nichts riecht. Und schau, dass ich so, und dann kann ich Wasser oder Hydrolat dazugeben. Die Endkonzentration sollte so in etwa 25% Alkohol haben. Wenn ich 25-30% Alkohol in einer fertigen, wässrigen Lösung habe, dann bin ich sicher, es bleibt stabil. Dann kann, ich kann auch eine höhere Konzentration verwenden, aber das macht es dann teurer. Es reicht auch, wenn ich also meinetwegen 10 Gramm reinen Alkohol nehme, dann nehme ich 20 Gramm Wodka und dann mache ich obendrauf noch 70 Gramm Wasser oder Hydrolat und dann kann ich die ätherischen Öle, muss immer noch mal schütteln, bevor ich es nehme, dann kann ich es im Raum sprühen. Und wenn ich jetzt meinetwegen, das kann ich im Raum nehmen, kann ich auch im Türrahmen einsprühen, auf dem Fußboden, auf die Vorhänge, Stoffe halten es immer ein bisschen besser. Habe ich mehr Alkohol drin, dann bleibt es, dann macht es den Stoffen nicht so viel aus. Habe ich mehr Wasser drin, bleibt es länger haften. So kann ich auch Körperspray machen. Wenn ich jetzt eine Händedesinfektion mache, weil wir jetzt auch momentan ja sehr viel die Hände desinfizieren, dann mache ich das so, dass ich ungefähr, jetzt gucke ich mal, ob ich die Mischung zusammenbringe. Für 100 Milliliter Händedesinfektion nehme ich 10 Tropfen Ravensar, 10 Tropfen Lemongrass, 10 Tropfen Lorbeer, 4 Tropfen Zistrose oder Manuka und 10 Tropfen Zitrone. Das gebe ich in 10 Milliliter Alkohol, dann kommt 50 Milliliter Wodka dazu und dann mache ich, um die Hände zu pflegen, noch 50 Milliliter fettes Öl dazu. Und dann muss ich das jedes Mal schütteln, bevor ich es verwende. Und das hat den Vorteil, diese Mischung riecht gut, die nimmt man gerne, weil die Hände auch desinfiziert werden und weil die Hände gepflegt werden. Das viele Händewaschen im Moment sind die Hände ja immer so rau. Mhm. Und hier habe ich gleichzeitig eine Pflege und eine Desinfektion. Und deshalb ist das, finde ich, sehr, sehr angenehm auf der Haut.
Danke für dieses Rezept. Jetzt möchte ich schon mal einhaken. Was genau ist Ravensara für ein ätherisches Öl? Was ist das für ein Pflanze?
Ja.
Was macht das?
Ravensara ist ein weniger bekanntes ätherisches Öl. Es ist das Öl vom Kampferbaum, wenn er auf Madagaskar wächst. Also das ist so, die Pflanzen entwickeln oft unterschiedliche Inhaltsstoffe, je nachdem, wo sie wachsen. Ob sie in der Höhe wachsen oder ob sie auf Meereshöhe wachsen oder in 1000 Meter Höhe, was für ein Boden dort ist, was für eine Sonneneinstrahlung ist, das verändert die ätherischen Öle in der Pflanze. Und das Ravensara ist jetzt ein Öl vom botanisch gesehen vom Kampferbaum, wenn er auf Madagaskar wächst. Und das hat so ungefähr 50% von diesem sogenannten 1,8-Cineol. Das ist ein Bestandteil, den wir alle kennen. Ich sage immer, das ist das, was so gesund riecht. Was wir auch im Eukalyptus haben, was so ein bisschen frisch riecht, das ist im Kampferbaum, im Eukalyptus und das ist im Ravensara drin. Und dieses Öl ist relativ gut verträglich, auch für Kinder und hat eine stark antivirale Wirkung. Man kann also auch einen Tropfen davon auf ein Stück Zucker lutschen bei einer beginnenden Erkältung oder auch einer anderen Viruserkrankung. Und dann kann man das auch meinetwegen mehrmals am Tag lutschen und das hilft uns gegen den Virusinfekt vorzugehen.
Frage, könnte ich diesen einen Tropfen jetzt zum Beispiel auch in Honig einrühren?
Ohne weiteres. Ich nehme gerne braunen Zucker, es geht aber auch Honig, ich kann auch Milch nehmen oder Sahne. Also generell muss ich immer sehen, wenn ich ätherische Öle in Wasser gebe, die lösen sich nicht. Ich brauche immer einen natürlichen Lösungsvermittler. Das kann sein, so wie Kleopatra das schon gemacht hat, Salz, Sahne oder Honig. Also ich kann zum Inhalieren einen Tropfen auf Salz geben, mache es dann in heißes Wasser. Und inhaliere damit. Das ist für die Nase und für den Rachen schon gut. Ich kann das gleiche ätherische Öl einen Tropfen auf ein Stück Honig nehmen und kann es lutschen. Oder ich kann es auch auf Sahne geben und dann in Wasser gelöst trinken. In Sahne hält es nur nicht 4 Wochen lang. Aber ich kann es pur sofort in einen Löffel Sahne geben oder einen halben Löffel, kann das dann in Wasser geben und trinken. Ist auch gelöst. Genauso, wenn ich baden will in ätherischen Öle, nie die ätherischen Öle pur ins Wasser, sondern immer wieder ein Lösungsvermittler, Salz, Sahne oder Honig oder Milch. Kleopatra hat in Milch und Honig gebadet. Die hat nämlich auch immer in ätherischen Ölen gebadet und dafür einen Lösungsvermittler gebraucht.
Also wenn du jetzt sagst, Kleopatra hat auch in ätherischen Ölen gebadet, das heißt, es ist schon eine ganz, ganz lange Tradition, Öle zu destillieren. Wie haben die das früher gemacht?
Die hatten schon sehr früh Alambiks. Also man weiß, dass schon bei den alten Ägyptern vor 5000 Jahren Öle destilliert wurden. Da hat man festgestellt, es gibt solche Alambiks. Auch früher im Mittelalter war das bei uns ein ganz wichtiger Beruf. Es gab die sogenannten Wasserbrennerinnen. Das war eine Arbeit davon. Die hatten ein ganz einfaches Gefäß, ein Alambik, praktisch so Art wie eine Kugel und ein absteigendes Glasrohr. Und da wurden die ätherischen Öle drin, also ganz einfach Pflanzen erhitzt und dann wurde destilliert und was rauskam, war das sogenannte Hydrolat. Das heißt, wenn ich eine kleine Menge destilliere, dann kann ich kein ätherisches Öl gewinnen. Das ist zu gering, aber ich kann immer ein Hydrolat bekommen. Ich habe auch letztes Jahr selbst in kleinen Destille Karottensamen destilliert und habe davon ein wunderbares Hydrolat bekommen. Also man kann in kleinem Maßstab destillieren, einfach auch mit einem Glaskolben, einen Kühler obendrauf oder es gibt eine ganz, ganz einfache Methode, die kann ich nur nicht richtig beschreiben. Man erhitzt in einem Topf mit Wasser Pflanzen, meinetwegen Ringelblume oder was man im Garten hat, Salbei, legt einen Suppenteller umgekehrt oben drauf und dann sammelt sich da an der Unterseite des runden Tellers das Kondensat. Und das kann man dann auffangen mit einer Tasse. Es gibt so ganz einfache Methoden. Also man kann sich selbst aus jeder Pflanze ein Hydrolat machen. Fürs ätherische Öl reicht es meistens nicht. Da braucht man eine höhere, man braucht mehr Pflanzenmaterial, um das ätherische Öl zu gewinnen.
Ich denke mal, das Wissen um diese Hydrolate, das kommt ja jetzt auch seit ein paar Jahren mehr und mehr wieder durch. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt mal das Ravinsara nehme, wie kannst du sagen, so auf einer Skala von 0 bis 100 ist so der Unterschied von reinem ätherischen Öl im Vergleich zum Hydrolat in der Wirkung?
Also ein Hydrolat hat normalerweise, sag ich mal, 200 bis 800 Milligramm ätherisches Öl im Liter. Das heißt, es ist nicht mal ein Gramm pro Liter. Das heißt also, es ist ungefähr ein Promille, was das ätherische Öl im Verhältnis zum Hydrolat darstellt. Also ein Gramm ätherisches Öl haben wir in einem Liter Hydrolat höchstens. Das heißt also, das ist die tausendfache Konzentration. Also von daher ist klar, das Hydrolat ist sehr, sehr viel sanfter, hat sehr viel weniger ätherisches Öl drin. Das ätherische Öl ist immer viel konzentrierter. Also eine sehr viel höhere Konzentration an ätherischen Ölen. Trotzdem haben die Hydrolate sehr große Bedeutung, gerade in den letzten Jahren erlangt. Einmal, weil sie sehr sanft sind, weil ich sie auch gut nehmen kann für Kinder und für ältere Menschen. Ich kann sie zum Waschen nehmen, zum Einsprühen, die Haut vorbereiten. Aber es ist ein Problem, es ist eine wässrige Lösung. Das heißt, wir wissen nie genau, wie lange hält das Hydrolat, wenn es nicht konserviert ist. Und das ist so der Punkt, deshalb gibt es auch nicht so viele Hydrolate im Handel. Und wenn man ein Hydrolat hat, ist man selbst dafür verantwortlich, wie stabil das ist. Primavera macht jetzt aus Sicherheitsgründen, konservieren sie alle Hydrolate mit Alkohol. Und das ist auch korrekt, weil das wird dann in den Handel gebracht und dann sind sie dafür zuständig, dann muss es stabil sein. Es wird also immer mit einer kleinen Menge Alkohol konserviert, damit es stabil ist. Es gibt andere Firmen, die bieten Hydrolate unstabilisiert an und dann muss ich selbst genau schauen, was habe ich. Und das ist schwierig festzustellen. Spätestens dann, wenn im Hydrolat Klumpen und Fische drin rumschwimmen, dann bin ich ganz sicher, dass es geheim ist. Dann darf ich es nicht mehr verwenden. Ja. Also das ist so ein Punkt und das ist ganz schwierig, das rauszufinden. Deshalb muss man gucken. Also ich habe meine Hydrolate, wenn ich die selbst mache oder was ich selbst gemacht habe, da habe ich geguckt nach einem halben Jahr. Ich habe die jeden Tag im Kühlschrank aufgehoben oder immer im Kühlschrank. Und dann können die ohne weiteres bis zu einem Jahr halten. Es kommt auch ein bisschen drauf an, was für eine Flasche sie sind. Sie sollen lichtgeschützt sein und sollen auch temperaturgeschützt sein. Also etwas, was dauernd heiß und abwechselnd kalt wird, geht viel schneller kaputt wie etwas, was eine stabile Temperatur hat. Also von daher ist der Kühlschrank für Hydrolate sinnvoll zum Aufheben, wenn sie nicht konserviert sind.
Du hast jetzt vorhin mal so einen kleinen Ausflug gemacht in die Altenpflege, wie dort die Menschen mit ätherischen Ölen unterstützt werden können. Wie offen ist eigentlich die Medizin oder auch vorhin, was du über Krankenhauskeime erzählt hast, wie offen ist die Medizin für ätherische Öle? Stehen wir da noch ganz am Anfang oder gibt es doch immer mehr Kliniken, Altenheime, die sich dafür öffnen?
Wir unterscheiden ein bisschen in Deutschland, also es gibt den Begriff Aromatherapie, deckt alles ab. Und es gibt den Begriff der Aromapflege und der Aromamedizin. Wir sagen in Deutschland Aromapflege, das ist das, was die Pflegekräfte tun können. Und da sind sehr, sehr viele Menschen gut ausgebildet. Und die, die eine gute Ausbildung in Aromapflege haben. Und ich sage meinetwegen, eine dreijährige Ausbildung mit 200 Stunden finde ich schon ganz gut. Da müssen die Menschen wirklich, also die, die diese Ausbildung machen, die müssen mehrere Kurse belegen, lernen wirklich sehr viel über ätherische Öle, müssen dann eine eigene Facharbeit machen, eine schriftliche und eine mündliche Prüfung. Ein Aromaexperte, der so, eine Pflegekraft, die so ausgebildet ist, darf die Aromapflege am Menschen anwenden. Wenn das die Klinikleitung oder die Altenheimleitung, die Pflegeleitung erlaubt, dann dürfen sie das verwenden. Und da kenne ich ganz, ganz viele, die das machen. Bei Primera werden jährlich ungefähr 60 Aromaexperten ausgebildet. Andere Institute bilden auch nochmal Menschen aus. Also da gibt es sehr viel. Ich würde sagen, ich kenne ein paar Hunderte. Und die dürfen die verwenden. In den Kliniken sieht es noch ein bisschen schwieriger aus. Es ist halt so das Problem, dass man schon ein bisschen sich eindenken muss und Zeit für haben muss, die Aromatherapie gut zu lernen. Und es ist auch richtig, jemand, der nichts davon weiß, der sie nicht kennt, soll sie auch nicht anwenden. Mhm. Viele Kliniken sind offen und die Klinikärzte sagen, okay, ich sehe ihr Krankenschwestern, macht es toll, ihr dürft es weitermachen. Die decken das ab. Und wir sind auch dabei, immer mehr, wir sagen, da sind wir aber noch ganz am Anfang, Klinikärzte auszubilden, damit sie hier auch etwas mehr wissen und hier auch was tun können. Und ich hatte letztes Jahr im Dezember eine Fortbildung an der Charité in Berlin. Da waren sehr viele offene Herzen, sage ich mal, da. Sehr viele Ärzte, die auch das sich begeistert angehört haben und mir am Schluss gesagt haben, es tut sich hier uns eine neue Welt offen. Mhm. Und das finde ich doch wirklich gut. Ich weiß auch in der Klinik in Hattingen, wird auch Aromatherapie gemacht. Es weiß im Klinikum Neuperlach in München, wird seit 30 Jahren oder seit 40 Jahren mit Aromapflege gearbeitet. Also wir sind zum Teil noch am Anfang, aber ich denke, es gibt auch schon gute Ansätze und ich bin der guten Hoffnung, dass es hier sehr viel weitergeht.
Ich glaube, das können wir uns nur alle wünschen für die Patienten, ja. Denn so wie du das beschreibst, es ist so eine sanfte, aber so eine wirkungsvolle Möglichkeit, Menschen zu unterstützen. Ich denke auch gerade bei vielen chronischen Erkrankungen, wo man oft so ans Limit kommt, da fragt man, Mensch, ja, wie lange haben Sie das schon? Da sagen sie, ja, 20 Jahre. Ja, hat sich was verbessert? Nee, aber es ist nicht schlimmer geworden. Wo ich immer denke, ist an sich gut, aber das ist doch eigentlich nicht das Ziel von irgendwas, wenn ich 20 Jahre lang Medikamente nehmen, dann soll es doch auch irgendwann mal gut sein. Und wenn wir dann auf sowas wie ätherische Öle, Phytotherapie umsteigen können, unsere Medizin der Erde, dann ist doch das ganz wunderbar.
Ja, es heißt nur, wir müssen etwas mehr damit uns beschäftigen. Wir müssen mehr darüber wissen, weil es gibt auch Stoffe, die Schaden anrichten können. Gehen wir nochmal zur Zimtrinde. Wenn ich die pur auf die Vaginalschleimhaut bringe, dann gehe ich in die Luft. Das wird sehr warm. Also ich muss wirklich wissen, was ich tue und da muss man halt auch nochmal ein bisschen was dazu lernen. Da muss man umdenken. Aber ich denke oft, ich kenne kein einziges Medikament, was sowohl antibakteriell, antiviral, antidepressiv, stimmungsaufhellend wirken kann und noch hautpflegend ist. Das kennen wir in der Medizin, in der Schulmedizin sonst nichts. Da geben uns die Pflanzen, da gibt es die Erde ganz viel. Wir müssen es nur verstehen und lernen. Und ursprünglich muss man auch sehen, die Pflanzen haben die ätherischen Öle ja produziert, sich selbst zu schützen. Die Pflanzen haben ein tolles Kommunikationssystem mit den ätherischen Ölen. Die können nämlich, die Pflanze weiß ganz genau, wenn sie von einem Schädling angegriffen wird, dann sendet sie einen bestimmten Duftstoff aus. Und dieser bestimmte Duftstoff ruft den Nützling herbei, der diesen Schädling bekämpft. Das kann die Pflanze ganz von sich allein. Wir stören dieses System mit unseren Pestiziden, dann kann die Pflanze das nicht mehr. Wenn wir die Pflanze gentechnisch verändern, kann sie das auch nicht mehr. Dann hat sie das verlernt. Wenn wir der Pflanze zu viel fremde, exotische Schädlinge beibringen, was ja auch immer wieder passiert, dann kann die Pflanze auch noch keinen direkten Antwort machen. Sie kann das nur auf die Schädlinge, die sie seit Jahrtausenden kennt. Es braucht eine gewisse Zeit. Und dieses Wissen, was die Pflanze eigentlich hat, intuitiv oder die Pflanze kann denken, aber die Pflanze hat ein Wissen in sich, hat einen Schatz in sich und den können wir annehmen. Wir müssen nur lernen, damit umzugehen. Und das ist halt schon etwas, das kostet Zeit. Wir müssen unsere Erde verstehen. Wir müssen sie annehmen, was sie uns gibt. Und vielleicht gibt uns Corona jetzt auch mal Zeit, uns damit zu beschäftigen und uns hier weiterzuhelfen. Ich glaube, man kann noch stundenlang über ätherische Öle erzählen.
Ja, das war jetzt so eine schöne Formulierung auch, diese Erklärung von der Pflanze. Sie hat es alles in sich. Es ist an uns, dass wir diese Schätze wieder erkennen, nutzen und eigentlich, wir können so dankbar dafür sein, weil wir müssen uns ja gar nicht anstrengen, hier groß was verändern, sondern im Gegenteil, je ursprünglicher, je natürlicher alles wachsen darf, desto kompakter ist dieser kleine Mikrokosmos in der Pflanze mit all dem, was sie uns schenken kann. Und diese Erfahrung mit den vermeintlichen Schädlingen, das war für mich vor vielen Jahren noch im Kräutergarten eine absolute Erkenntnis, weil wir hatten jedes Jahr im Mai das Problem, dass unser Wermut von einem rasanten Befall an schwarzen Läusen, den musste der standhalten. Und unsere Gärtner waren natürlich immer, oh Gott, die Läuse, und jetzt müssen wir, auch wenn alles biologisch gemacht wurde, aber es war jedes Mal ein Eingriff. Und irgendwann habe ich mal ein Blatt vor dem Lausbefall praktisch genommen und der Wermut ist ja wirklich richtig, richtig bitter. Und dann danach. Das war einfach so eine Kommunikation mit der Pflanze, die mir immer wieder gesagt hat, das mit den Läusen ist alles okay, mir geht es gut. Das Blatt nach den Läusen war wesentlich, wesentlich bitterer wie diese Wochen vorher. Und es war für mich so eine Erkenntnis, ja, es ist diese Produktion der Bitterstoffe, des ätherischen Öls, das sich jetzt verstärkt und so praktisch diesen Schädling abwehrt und dadurch in eine ganz andere Kraft kommt. Also übergeordnet, alles ist gut, auch wenn Läuse irgendwo dran sind, weil das hat ja auch so ein ganz großes Feld, wo dann wieder Insekten, kleine Vögel Nahrung haben und gleichzeitig stärkt diese Pflanze.
Ja, ja, das ist schon wahr. Die Pflanze macht das, was sie braucht. Und es ist auch für uns in der Aromatherapie interessant, zu welchem Zeitpunkt eine Pflanze geerntet wird. Die haben oft unterschiedliche Inhaltsstoffe, je nachdem, zu welcher Jahreszeit sie geerntet werden. Also ich weiß, der Muscatella salvei ist so eine Pflanze, der hat auch Stoffe drin, das ätherische Öl, die fast eine östrogenähnliche Wirkung haben. Diese Stoffe entwickelt die Pflanze, der Salbei, aber erst nachdem er Samen gebildet hat, vorher nicht. Und jetzt ist es so, die Muscatella-Salbei anbauen, sammeln natürlich die Pflanze lieber, bevor sie aussamt. Denn wenn sie ausgesamt hat, dann sind die Nachbarfelder auch immer verseucht. Seucht, sag ich mal, in Anführungsstrichen. Mhm. Deshalb wird die Pflanze gern vorher geerntet, dann hat sie aber weniger von diesem Inhaltsstoff, von diesem Sklareol, den wir eigentlich möchten, wenn wir ihn in der Frauenheilkunde einsetzen wollen. Genauso hat mir ein Gärtner erzählt, er hat Pfefferminze geerntet und er hat in einem Jahr immer wieder alle 14 Tage lang die Pfefferminze und analysieren lassen, wann der beste Erntezeitpunkt ist. Und jetzt war 2002, also vor langer Zeit war das schon, der beste Erntezeitpunkt für die Pfefferminze im August. 2003 war ein sehr heißer Sommer und dann hat der Bauer diese Pfefferminze im August geerntet. Was war passiert? Er konnte mit dem ätherischen Öl nichts mehr anfangen. Das hatte einen ganz hohen Polygon an. Das ist ein Anteil der Monoterpenketone. Die können auch neurotoxisch sein, also nervenschädigend. Und nicht den gewohnten Mentholanteil, den wir von der Pfefferminze uns wünschen. Das heißt, die Pflanze entwickelt unterschiedliche Inhaltsstoffe im Jahresverlauf. Und das merkt man auch, wenn man draußen in der Natur ist und man riecht mal an der Pfefferminze im Sommer. Einfach das Blatt zerreiben, das riecht anders, wie wenn ich das im September oder Oktober nochmal Pfefferminzblatt habe. Das riecht viel strenger. Und so ist es auch mit dem Wermut. Der erstarkt daran, weil er Bitterstoffe macht, um die Schädlinge abzuwehren. Und hinterher ist er stärker und kräftiger. Das sagen mir auch die Rosenanbauer, dass sie oft das Unkraut, das Beikraut bei den Rosen dabei lassen, weil sie das Gefühl haben, dass die Pflanzen dann stärker sind und ein kräftigeres Öl entwickeln. Dass sie gar nicht also unbedingt jetzt die ganzen Beikräuter wegmachen, sondern dabei lassen. Finde ich auch einen interessanten Aspekt.
Mhm. Ja, also für mich ist egal, was für eine Kultur angebaut wird, sobald die Erde nackt ist und sozusagen befreit ist von allem Beikraut, Unkraut, das ist einfach was absolut Natürliches, Unnatürliches.
Ja,
die Erde also ist normal nie nackt. Beikräuter.
Und bei der DHU werden die Beikräuter auch manchmal geerntet, wenn sie nicht im Feld sind, sondern sonst irgendwo wachsen. Mhm. Weil man die ja auch braucht. Mhm.
Genau. Dorle, was würdest du jetzt gerade den Menschen empfehlen? Du hast jetzt vorhin schon einige Dinge gesagt, um Viren abzuwehren. Könntest du das vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenfassen, wie Mensch sich jetzt mit ätherischen Ölen gut unterstützen kann? Einmal, um Viren, Bakterien, Keime, Pilze abzuwehren. Dann, wie kann ich mich unterstützen, wenn es mich erwischt hat? Das ist jetzt eine weitreichende Frage. Und was würdest du empfehlen, gerade so für das seelische Wohl, für Vertrauen, für Ruhe bewahren, bei mir bleiben, nicht in die Angst gehen, weil das ist ja das, was wir im Moment extrem erleben. Das sind jetzt viele Fragen. 5 Minuten?
Ja, also ich fange jetzt mal an bei dem Wohlfühlen. Mhm. Weil es fängt mir, ist für mich am einfachsten. Also alle Öle, alle Zitrusöle, das ist die Orange, die Zitrone, die Grapefruit, die Limette, die haben einmal eine desinfizierende Wirkung, das ist das Gute, und zum anderen auch eine stimmungsaufhellende Wirkung. Also wenn wir uns so ein bisschen allein gelassen fühlen, wir fühlen uns ein bisschen traurig und es ist draußen so schönes Wetter und eigentlich möchten wir raus, aber es heißt überall Social Distancing, dann ist es finde ich gut, diese bisschen erfrischenden Öle zu haben und die kann ich brauche nicht unbedingt eine Duftlampe, ich kann ein Schälchen mit Wasser auf die Heizung tun, mache dann 2, 3 Tropfen rein und es riecht fein im Raum. Das ist mal das eine. Und das nennt man auch immer aus dem Parfümeur-Prinzip, sind diese ganzen erregenden Öle, die Zitrusöle sind sogenannte Spitzennoten. Die verriechen auch schnell wieder, die machen uns aber fröhlich. Dazu gehören auch noch die Walddüfte. Also eine Zirbelkiefer, eine Tanne, eine Fichte, die haben auch viel von diesen Spitzennoten und die machen auch eine Stimmungsaufhellung für uns. Und was man festgestellt hat, diese ganzen Walddüfte erhöhen die natürlichen Killerzellen im Blut. Das heißt also, es ist einmal so, wenn wir im Wald spazieren gehen, täglich eine Stunde, bleiben wir gesünder. Unser Immunsystem wird stabiler. Wenn wir ein Bild haben und schauen uns den Wald an, das ist fast gleichen Effekt. Wenn wir, es gibt also auch eine Studie, dass Menschen, die im Krankenhaus auf eine Wand gucken, länger drin bleiben, wie die, die eine schöne grüne Natur schauen. Die werden schneller gesund. Und zum Dritten, wenn wir die Düfte riechen, haben wir auch eine erhöhte Anzahl von natürlichen Killerzellen und werden schneller gesund und haben ein besseres Immunsystem. Das ist also, von daher, ich kann eine Orange mit einer Tanne oder eine Grapefruit mit einer Zirbelkiefer mischen, das in die Duftschale und dann meinetwegen 2, 3 Tropfen von dem ganz frischen und eins vom Holzduft. Gibt eine schöne Mischung. Das wäre jetzt zum Anregen für zu Hause. Dann kann ich auch noch, wenn ich möchte, ein bisschen umhüllt sein möchte, eine Vanille reinmachen oder einen Tropfen Zimt. Ein Zimt ist auch etwas, was sehr lange anhält, aber ist sehr gut umhüllt und auch viele Bakterien abhält. Wenn ich mir jetzt für draußen, ich mache mir immer ein Spray und da gibt es auch was Fertiges, von Primera gibt es ein Lemongrass-Spray. Das kann man einfach in die Raumluft sprühen oder auch auf den Schal. Wenn man sich einen Mundschutz macht, kann man es auf den Mundschutz sprühen. Nur nicht zu viel, aber ein bisschen was. Dann schütze ich mich, wenn ich rausgehe, dass ich nicht so angegriffen werde. Wenn es jetzt also doch losgeht, ich merke ein Kratzen im Hals, ein Räuspern im Hals und ich merke, oh, ich fühle mich ein bisschen schlapp und müde, wobei schlapp und müde passt für die normale Grippe oder für ein Virus, normale Erkältungskrankheit, nicht für diesen Covid, da ist man nicht unbedingt schlapp und müde. Aber generell, dann kann ich auch mal einen Tropfen Ravensara, habe ich vorhin gesagt, oder auch Eukalyptus gehen, gut einspeicheln mit ein bisschen Sahne oder Zucker lutschen. Und das kann ich auch 3-4 Mal am Tag machen oder wenn es losgeht, mal jede Stunde. Und dann bleibe ich gesund und kann den Virus abfangen. Das ist auch was wert. Also es wäre immer, haben wir was für die Duftlampe, dass wir uns wohlfühlen. Dann haben wir was, wenn wir rausgehen, dass wir uns nicht anstecken. Und wir haben was, wenn es tatsächlich losgeht, dass wir dann auch mal einen Tropfen lutschen können. Und ein Tropfen kann ich ohne weiteres 3-4 Mal am Tag lutschen. Das ist nicht überdosiert. So, und was haben wir jetzt noch zum Wohlfühlen? Ja, dann kann ich unter Umständen mir auch was einreiben, dass ich sage, ich nehme Mandelöl. Ich nehme meinetwegen 30 Gramm Mandelöl, mache 2 Tropfen von dem Ravensara rein, mache 2 Tropfen Eukalyptus rein, noch 2-3 Tropfen Lavendel, das ist auch etwas, was mir gut tut, und 2 Tropfen Manuka. Das Ganze mische ich gut und reibe mich, wenn ich erkältet bin, von oben bis unten ein. Auch der Thymian wäre eine Möglichkeit. Beim Thymian gibt es verschiedene Varietäten. Der Thymian Linalool ist ein sanfter Thymian. Der Thymian Thymol ist ein strenger Thymian. Also wenn ich sag jetzt nochmal das Rezept, 30 Milliliter Mandelöl, 2 Tropfen Ravensara, 2-3 Tropfen Eukalyptus, 2-3 Tropfen Lavendel und meinetwegen 2-3 Tropfen Thymian von dem sanften Thymian Linalool. Das kann ich alles, dann reibe ich mich ein, wenn ich merke, es geht los, von oben bis unten. Brust und Rücken und Beine und Arme und lege mich so eine Stunde ins Bett. Und mach's unter Umständen nach einer Stunde nochmal. Und dann kann ich auch wirklich, wenn ich das 1-2 Tage mache, den Virusinfekt gut abfangen. Das sind auch Möglichkeiten. Was auch noch sehr schön hilft, was ich immer finde, wenn es dann in der Lunge sitzt, mit dem Ingwerwickel die Lungenkraft stärken und den Feind dort vertreiben, sag ich mal so. Da habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Ein daumennagelgroßes Stück Ingwer frisch reiben, auf ein Tuch einschlagen und dann hinten auf den Rücken legen, ein zweites Tuch drüber und mit einem Wollschal fixieren, also 3 Tücher brauche ich drum. Und dann kann ich mit dem Ingwerwickel auch die Lunge freikriegen wieder. Also es gibt, die Natur gibt uns genug, wie wir stabil bleiben können.
Super. Vielen herzlichen Dank für die tollen Rezepte, einfache Hilfe und ja, wir dürfen es einfach nur tun, wie so oft.
Wir dürfen es nutzen.
Ja. Ja. Gut. Hast du für dich noch irgendeine Botschaft unter dem Motto Medizin der Erde, Viren, ätherische Öle, wo du sagst, das wäre mir jetzt noch ganz, ganz wichtig, das den Zuschauern mitzugeben?
Ein bisschen was, ja. Also früher, unsere Vorfahren haben sehr viel nach der Signaturenlehre gemacht. Die haben, auch Goethe hat gesagt, das Ginkgo-Blatt ist ein zweigeteiltes Blatt, sieht aus wie das Gehirn, muss fürs Gehirn gut sein. Heute wissen wir, dass Ginkgo fürs Gehirn gut ist. Und so sehe ich an vielen Pflanzen, die Zresse zum Beispiel ist eine Pflanze, die ganz stark nach oben geht. Die hat eine ganz starke Zentrierungskraft. Und Das nennt man von der Signatierenlehre her auch. Sie zieht sich zusammen und das ätherische Öl gibt uns diese Information. Es zieht alles zusammen. Es kräftigt das Gewebe, es stärkt das Gewebe. Und für mich ist so ein bisschen, als Naturwissenschaftler habe ich diese Signaturenlehre lange verlacht und gesagt, heute wissen wir was über die Inhaltsstoffe. Und früher haben die Menschen das nur nach dem Aussehen gemacht. Heute sehe ich, dass beides miteinander zusammenhängt. Also wir können zum Teil an den Pflanzen ansehen, wie sie wachsen, für was sie für uns bedeuten. Und mittlerweile können wir mit naturwissenschaftlichen Mitteln nachweisen, was für Inhaltsstoffe drin sind und diese Inhaltsstoffe zuordnen. Dieser Inhaltsstoff kann das, der kann das. Und trotzdem, denke ich, darf man das nicht verleugnen, dass die Pflanze uns von ihrem Aussehen etwas gibt. Man sagt auch bei der Zistrose immer, die Zistrose, jede Blüte sieht zerknittert aus. Und man sagt, die Zistrose ist gut für das zerknitterte Seelchen. Also wir haben sehr viel, wenn wir die Pflanzen anschauen, dass wir von daher schon eine Ahnung haben könnten, für was sie gut sind. Und im Nachhinein können die Wissenschaftler nachweisen, ja, das ist so. Und es gibt auch einen ganz schönen Spruch. Die Engelwurz sagte zum Wissenschaftler, jetzt hast du mich ganz auseinandergenommen, aber du weißt noch nichts von meiner Seele. Wir dürfen einmal auf die Inhaltsstoffe gucken, das ist das naturwissenschaftliche Denken. Wir dürfen aber auch auf die Seele der Pflanzen schauen, die sagen uns auch was. Und wir dürfen wieder mehr auf die Natur schauen, auf die Erde, auf unsere Mutter Erde, die so viel gibt, und ihr zuhören. Wir müssen nur lernen, zuzuhören. Das ist so, da ist so, sag mal, in meiner Seele sind zwei, in meiner Brust sind zwei Seelen. Einmal der Naturwissenschaftler und dann der Naturmensch. Und eigentlich sollte Naturwissenschaft und Naturmensch nicht gegensätzlich sein, sondern sollte eine Einheit geben. Das ist so mein Denken bei den ätherischen Ölen.
Kann ich nur unterstützen. Ja.
Dass das so was bringt. Also ich könnte, wie gesagt, noch stundenlang über ätherische Öle erzählen. Ich habe sicher nicht alles erzählt, was jetzt wichtig ist, aber ich glaube, das Wichtigste, was für mich das Wichtigste war, ist rübergekommen. Und ich möchte, meine Botschaft ist wirklich, ich möchte ganz viele Menschen mit diesem Aromavirus infizieren, denn die Öle können uns ganz viel weiterhelfen.
Wir lassen den Virus jetzt fliegen, durch den Äther.
Wir lassen den jetzt fliegen. Ja, okay.
Und in dem, was du vorhin gesagt hast, diese zwei Seelen, da ist der Naturmensch und der Naturwissenschaftler. Das kann man, glaube ich, auch ganz gut nach außen transportieren mit unserer normalen, klassischen Medizin und der Naturheilkunde, dass das alles einfach immer mehr Hand in Hand für den Patienten geschieht.
Es gibt auch neu den Begriff. Das will ich noch sagen, es gibt neu den Begriff der integrativen Medizin.
Ja.
Das beides beinhaltet. Und das finde ich wichtig. Ja.
Liebe Dorle, vielen, vielen herzlichen Dank für das wundervolle Gespräch. Alles Gute und Liebe für dich und für euch, liebe Zuschauer. Ich hoffe, ihr schwelgt jetzt wirklich in diesen ätherischen Ölen und könnt sie auch mit neuen Augen betrachten. Einfach mal ausprobieren und dann lass dich vielleicht mal umhüllen, umarmen von Vanille, Zimt oder was immer dir gut tut. Alles Liebe und bis bald.
Vielen Dank, Christel. Es freut mich, dass ich dabei sein durfte.
Ja. Danke dir.